Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Frauen reden über Frauenthemen. Wir haben uns jetzt ja schon viel unterhalten über Geburt, über Schwangerschaft, über Kinderwunschthemen. Wir haben übers Stehen geredet, wir haben übers Abhalten geredet. Und heute habe ich gedacht, heute nehmen wir aber nochmal so richtig schön das Kinderthema. Und ich habe mich sehr gefreut, Elisabeth Dünkel, sie ist heute bei uns im Podcast, sie war schon mal da und hat eine ganz tolle Episode gemacht und ich bin seither noch mehr Fan als vorher. Sie hat mir ein Buch geschickt, wo sie ein bisschen über ihr Lebenswerk geschrieben hat, was ich sehr gut finde und euch allen empfehle, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich kann es in die Shownotes packen. Also ein sehr breites Wissen, sehr viel Erfahrung in der Homöopathie. Wir teilen auch gemeinsam die systemische Sache und Elisabeth hat mich auch ermutigt, für Arzneimittelprüfungen, Selbsterfahrungen, Verreibungen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Also ich glaube, 2 oder 3 Jahre ist unser Interview her und das hat mich seither immer noch geprägt. Und ich habe es mir auch letztens mal wieder angehört und das ist auch nicht gut gealtert, wie man heutzutage sagt. Kann man also immer noch gut hören. Also deshalb mache ich ein bisschen die längere Einführung, deshalb werden wir auch nicht so viel über Elisabeth selber reden, weil sie in dem letzten Interview das schon gemacht hat und wir wollen uns auch nicht wiederholen. Ne? Wir machen eine kleine Einführung für die, die zu faul sind, die alte Folge zu hören, ne? Dass wir ein ganz bisschen kennenlernen, denn da gibt es ein ganz reiches Erfahrungswissen hinten dran und eben auch einige Bücher und sehr viel andere Veröffentlichungen, aber gern, dass wir noch mal ein bisschen dich vorstellen. Vielleicht kannst du dich ja so ein bisschen selbst einführen zum Thema Kinderheilkunde, warum du dieses Buch auch geschrieben hast, weil darüber habe ich dich ja jetzt wieder eingeladen, heute über Kinder zu sprechen.
Warum ich über Kinder geschrieben habe. Du weißt ja, dass ich Kinderkrankenschwester gewesen bin. Und in mir selber trug ich, seitdem ich als 6-7-Jährige im Krankenhaus war, den Wunsch in mir, kranken Kindern zu helfen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, die Zeit damals war noch sehr geprägt von diesen Nazi-Krankenschwestern, die mit Kindern sehr unsensibel umgegangen sind. Und ich habe einfach in der Kinderklinik, ich glaube, sowas wie den blanken Horror erlebt, wie ich das von zu Hause nicht kannte, wie mit einem kleinen Mädchen umgegangen wird. Und dann war irgendwie für mich klar, dass ich in diese Richtung gehen will und habe das dann auch sehr zielstrebig verfolgt. Ich habe erst nach der normalen Hauptschule diese Kinderpflegerin, heute sagt man, glaube ich, Sozialassistentin Ausbildung gemacht und dann danach gleich die Kinderkrankenschwestern Ausbildung in der Uniklinik. Und ich wollte natürlich gerne Kindern helfen, aber ich habe einfach dann meine Erfahrung gesammelt in der Onkologie mit Kindern, die auch an Krebs oder Leukämie gestorben sind. Ich habe meine Erfahrung gesammelt auf der Intensivstation. Ich war relativ jung, 18, und habe an den Bettensterben der Kinder gesessen, weil die anderen alle Angst davor hatten, wenn der Tod vorbeischlich. Und dann habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht. Also ich habe einfach den Kindern beigestanden und mich vielleicht auch ein bisschen damit selber überfordert. Also ich wollte dann einfach eine hilfreiche Stütze für diese schwerstkranken Kinder sein, die gestorben sind. Und habe dann später Krankheiten entwickelt. Also erstmal eine Neurodermitis und später, als ich dann nach dem Examen auf der Intensivstation gearbeitet habe, ein Asthma und musste dann die Klinik verlassen und habe dann erstmal als Unterrichtsschwester gearbeitet, bis ich gesehen habe, ich werde durch die schulmedizinische Behandlung nicht gesund. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Und ich hatte, glaube ich, schon erzählt, dass meine Mutter aus der Ukraine kommt. Die sind geflüchtet halt. Die ganze Familie wurde verteilt in Sibirien, Usbekistan, Kasachstan und so. Es war so viel Familiensystem, was mich natürlich auch gerufen hat, dass es heilen möchte. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dazu jetzt, wo bin ich jetzt stecken geblieben?
Kinderheilkunde, warum du darüber geschrieben hast.
Genau, weil ich einfach gesehen habe, die Kinder, die auf der Flucht gestorben sind, die an Hunger gestorben sind unter dieser Hungersnot unter Stalin, das war so ein Leid in meiner Familie, dass so viele Kinder gestorben sind. Und dann dachte ich so aus der unbewussten Ebene erst viel später, nachdem ich schon aus der Klinik draußen war, dass ich eigentlich immer versucht habe, Kinder am Leben zu erhalten, weil es in meinem Familiensystem so ein großer Schmerz war. Und wie gesagt, dann bin ich selber krank geworden. Das Asthma auf der Intensivstation, das war klar, dass ich dann nicht mehr in diesen geschlossenen Räumen mit den Inkubatoren arbeiten kann. Und habe die Ausbildung gemacht zur Unterrichtsschwester und dann ein paar Jahre unterrichtet. Und jetzt weiß ich, warum ich bin auf diese Ukraine gekommen, weil damals gab es ja weder Radio noch Fernsehen und die haben sich viel über ihre Träume unterhalten. Und ich habe mich dann irgendwie, nachdem quasi ja mein Berufswunsch auseinandergebrochen ist, mein Privatleben auseinandergebrochen ist, so wie das oft ist, wenn das Leben uns in eine Richtung ruft, habe ich dann einfach, bin ich meinen Träumen gefolgt und bin dann Heilpraktikerin geworden, was nicht so einfach war, weil an der Uniklinik mit Naturheilkunde anzukommen, das macht irgendwie, hat mich zur Außenseiterin gemacht, was aber natürlich ganz schön war, weil ich habe dann meine Praxis am Fuße des UKEs gehabt in Hamburg-Eppendorf. Und natürlich kamen die Leute, weil ich Kinderkrankenschwester war, besonders mit den Kindern erstmal zu mir. Also am meisten, ich sag mal, zur damaligen Zeit waren diese Impffolgen und wir hatten so viele Neurodermitis-Fälle. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, dass ich einfach dadurch, dass ich mit der Homöopathie die Kinder aus ihren chronischen Infekten befreien konnte und dann später auch diese schwersten Hautkrankheiten heilen konnte. Dadurch habe ich halt eine sehr große, also sehr, sehr große Praxis gehabt und vor allem erstmal die Kinder behandelt und nach 2 Jahren kam die Mutter und nach 5 Jahren der Vater, sodass ich sowas war wie Hausarzt. Also, und daraus ist mein Buch entstanden. Ich habe eigentlich nach jeder Lebensphase, ich habe zuerst dieses Gedichtbuch geschrieben, aus diesen ganzen Wirrungen, wohin führt eigentlich mein Weg, das habe ich Rückkehr genannt. Also ich habe früh schon angefangen, dann auch über Träume zu veröffentlichen. Ich glaube, 89 habe ich dann über das neue Zeitalter geschrieben, über Träume und das Verstehen von Träumen. Und daran halte ich mich eigentlich heute noch, dass ich immer versuche zu verstehen, wohin meine Seele gehen möchte. Und ich sehe das manchmal, dass die Homöopathie mit diesen Träumen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Ich weiß nicht, wie das in deiner Praxis ist, aber ich finde nach wie vor, dass die Träume die Sprache der Seele sind und sie uns am meisten Auskunft geben über das, was eigentlich in einem Menschen heilen möchte oder was immer noch nicht ganz geheilt ist. Also gerade jetzt auch das Familienthema. Mir fällt so ein Traum ein von einem Jungen, der immer starke Migräne hatte und der hat immer geträumt, dass er ertrinkt. Und dann forschst du ja automatisch ein bisschen nach und dann war irgendwie klar, sein Großvater hat irgendwie im Krieg in einem U-Boot gearbeitet und war da sehr in Not. Also der wurde dann gerettet, aber trotz allem war dieser Schock über das Ertrinken in diesem Kind irgendwie noch ganz wach und lebendig. Und dem haben wir dann, ich weiß nicht mehr, welche Mittel. Es sind ja auch oft mehrere Mittel, gerade wenn das so schwere Traumatisierungen sind im Familiensystem. Und der Zweite Weltkrieg und natürlich auch der Erste, aber der Zweite ist mir halt näher durch meine Familiengeschichte, hat einfach so viel Leid in die Familien gebracht, dass wir daran noch ein paar Generationen mit Sicherheit arbeiten müssen.
Ja, das gibt eben auch diese Dimension, die man hat, wenn man systemisch arbeitet, vor allem wenn man das länger macht. Also ich mache es ja nicht so lange, wie du es jetzt denn gemacht hast, aber mache es ja auch schon 6, 7 Jahre jetzt, dass ich mich damit intensiver beschäftige. Man kriegt halt auch ein anderes Gefühl oder sogar Mitleid oder Mitgefühl, sagen wir es mal so, mit denen, die jetzt aktuell im Krieg sind. Ne? Wo man versteht, wie lange das jetzt noch braucht, das aufzuarbeiten, das kann sich halt gar keiner vorstellen, der mit dem nicht mal gearbeitet hat. Ne? Wie viele Generationen an Leid da jetzt noch folgt.
Naja, wir haben also zum Beispiel in unserer Behandlung einen Soldat auf Afghanistan, der da gedient hat. Der ist, glaube ich, mit 19 ist der rüber und ich weiß nicht, wie viele Jahre er da war. Und seine Kinder sind bei mir in Behandlung. Und ich sehe an diesen Kindern, er hat 3 Kinder bekommen, die ich alle schon in der Schwangerschaft auch behandelt habe, dass diese Todesangst, die er hatte und all die anderen Traumatisierungen, die er dort erfahren hat, dass das auch in den Kindern zu finden ist. Also ob das über Träume ist, diese Todesangst, die er oft hatte, wenn er jemanden bewachen musste von seinem, was weiß ich, Chef, wie immer die heißen, General oder So, das hat er selber erzählt, wie groß seine Angst dann war, dass so ein kleines Geräusch schon dafür gesorgt hat, dass er die Pistole gezogen hatte oder sie waren mit gezogener Pistole. Und das ist schon auch spannend bei den Kindern, wie diese Angst, die wird dann anders formuliert. Das ist die Angst vor dem Wolf oder die Angst vor irgendwelchen anderen Sachen. Aber zu sehen, dass es auch immer noch ein Thema ist, dass wir, wenn wir das Glück haben, die Kinder der Afghanistan-Soldaten oder wo immer die eingesetzt waren in Mali, wir haben ja überall auch jetzt diese Soldaten, die dann ihre Familien zurücklassen, Mütter und Kinder. Das ist kein Einzelfall, sondern weil ich da relativ hautnah immer auch die akuten Krankheiten noch behandle, weiß ich einfach, dass es in den Kindern ist, die Angst des Vaters, aber natürlich auch die Vorgeschichte der Mutter sowieso. Aber du wolltest ja gerne über Mädchen sprechen.
Genau. Wir fließen natürlich mit dem, was kommt. Also wir wollen, das ist ja nur ein Orientierungsthema. Insofern ist ja genau das auch wichtig, dass man versteht, wenn ich Kinder behandle. Also insofern ist das ja eine fantastische Einleitung. Und das machen ja auch alle Homöopathen, die klassisch arbeiten, automatisch, dass wir eben den Hintergrund anschauen. Ne? Mal hat das einen miasmatischen Schwerpunkt, mal hat das einen systemischen Schwerpunkt. Also insofern finde ich den Anfang völlig richtig, weil gerade ja Kinder in der Regel, wenn sie nicht schon etwas Aktives erlebt haben, oftmals dann vor, wie unerklärlich man denkt, ja, also kein Geburtstrauma, Schwangerschaft lief gut, warum kommt denn das Kind jetzt mit so vielen Themen schon auf die Welt, ne? Und das merke ich immer wieder. Ich habe jetzt ein paar Kollegen, die jetzt auch systemisch mit mir zusammen angefangen haben zu arbeiten und da sich tiefer reingefuchst haben, denen sagen, ja, das ist ja logisch, wenn ich das gar nicht verstehe, was das Kind überhaupt hat, dann kann ich das über Miasmen so halb abbilden und das funktioniert auch manchmal. Wenn es aber eine traumatische Hintergrund hat, dann musst du den Fall auch nochmal anders beleuchten und anschauen. Insofern finde ich das eine gute Einführung, wo wir da gestartet haben. Genau, Ziel ist so ein bisschen, dass wir auch mit der Homöopathie widersprechen. Das ist ja in dieser Frauenreihe nicht das Hauptthema und deswegen finde ich es immer wieder gut, wenn zwischendurch auch ein paar Naturheilpraktiker dabei sind. Insofern können wir heute auch wirklich schön homöopathisch werden. Deshalb vielleicht jetzt eine sehr allgemeine Frage, weil wir auch Leute haben, die vielleicht ja noch gar nicht so viel wissen wie wir beide jetzt. Was gibt es irgendwas, was man sozusagen beachten muss, wenn man mit seinem Kind zum Homöopathen geht?
Also, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also, du hörst ja von irgendwem, dass irgendwer erfolgreich ein Kind behandelt hat. Das ist meine Erfahrung, dass jetzt einfach jemand anruft, weil er einen Homöopathen sucht. Das habe ich nicht erlebt, sondern ich frage auch meistens, über wen kommen Sie am Telefon? Wobei nach 40 Jahren mache ich ja keine Anamnesen mehr, außer in der Supervision. Ne? Das heißt, wir nehmen immer Patienten in die Supervision, wenn ein Kollege, eine Kollegin nicht weiterkommt. So, das heißt, dieses, durch wen kommen Sie und was erwarten Sie? Also, woran sollte man denken? Ich kann dir jetzt ganz viele negative Beispiele erzählen, was mir Eltern erzählt haben, die Hilfe gesucht haben für ihr schwer krankes Kind und die Homöopathen waren damit überfordert und haben sich dann quasi um ihr eigenes Buch gedreht oder weißt du, das ist so doof, negative Sachen jetzt in so ein Gespräch zu bringen. Also ich würde immer Eltern raten, dass sie schauen, wer kann ihnen jemand empfehlen? So, weil wir haben eine gute Ausbildung, so machen wir das ja auch. Wir hatten diesen Verein Homöopathie für Kinder gemacht und haben dann quasi ein Portal von Homöopathen gehabt, die alle ausgebildet sind, bei mir jetzt über die letzten 30, 35 Jahre, sodass ich wusste, was sie für einen Hintergrund haben. So, das heißt, wir haben in Deutschland ja diese SHZ-Ausbildung. Unsere Schule, wir haben ja die Amanita-Schule, arbeitet quasi nach diesen Richtlinien und das finde ich irgendwie auch gut. Also, dass wir ganz andere Voraussetzungen haben, um auch auszubilden. Aber es hängt so sehr von der Persönlichkeit des Einzelnen ab, wie du eine Anamnese gestaltest. Also das fängt dabei an, wenn du zum Beispiel ein brandverletztes Kind hast oder du hast ein Kind mit einer schweren Neurodermitis oder ähnliche Sachen, behindertes Kind. Also dieses Mitgefühl, was du diesen Familien entgegenbringen kannst, finde ich enorm wichtig, wobei einige dann total erschrocken reagieren und ne, wie sieht dieses Kind aus? Und so, das finde ich ist nicht so günstig. Wir müssten eigentlich in der Lage sein, jedem Wesen mit Mitgefühl zu begegnen, egal wie schwer krank es ist. Das versuche ich auch quasi in unserer Ausbildung den Menschen irgendwie klarzumachen, wie wichtig das ist, dass wir nicht erschrocken sind durch irgendwelche Behinderungen oder ja, was Behinderungen, das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt ja diese genetischen Effekte. Also, das ist immer die Frage. Die Eltern kommen ja, weil sie das Vertrauen haben mit ihren schwerstkranken Kindern zu mir. Wenn dieses Vertrauen nicht über andere Patienten und Patientinnen aufgebaut ist, dann kommen so schwerstkranke Kinder gar nicht in deine Praxis, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist, glaube ich, das Grundprinzip, dass wir mit jedem Menschen mit voller Mitgefühl umgehen müssen und wir brauchen eine gute Ausbildung. Also dass wir Heilungsschritte sehen. Gerade bei der Neurodermitis habe ich immer gesagt, sie müssen unbedingt die nächsten 5 Jahre, alle halbe Jahre kommen, so ähnlich wie sie oder alle Vierteljahre, so ähnlich wie sie zum Zahnarzt gehen. Das machen sie ja auch ohne Probleme. Und die Haut wird zum Schluss gut. Es werden sich erstmal die Schlaflosigkeit, ne, also viele Sachen werden sich erstmal, die Ängste werden besser und die Haut wird zum Schluss gut. Aber in der Regel sehen die Eltern relativ schnell, dass auch das Hautbild sehr viel besser ist. Also jetzt bezogen auf Neurodermitis. Kinder mit Ängsten ist natürlich auch immer eine schwierige Sache. Ich arbeite eigentlich, du sagst immer, dass dieses systemische Arbeiten, so verstehe ich das eigentlich nicht, sondern ich versuche einfach zu verstehen, was übernimmt das Kind im Familiensystem, für wen trägt es etwas. Und da fällt mir halt dann, natürlich fallen mir ganz viele Fallbeispiele an. Ich hätte vielleicht mein dieses Interview noch mal hören müssen. Ich will mich auch nicht wiederholen. Also dieses Wesen, was in eine Familie kommt, das ist ganz fest meine Überzeugung, möchte etwas tragen von dem Familiensystem. Wir können ausgehen davon, dass kaum ein Familiensystem ganz heil ist. Durch diese Erschütterung im Zweiten Weltkrieg, durch das, was passiert ist, natürlich auch mit den Juden, mit der ganzen Schuld, die wir versuchen, irgendwie woanders hinzuschieben, was wir als Deutsche, sage ich jetzt mal, verursacht haben. Das schlummert ja in den Familien. Es schlummert ja irgendwie ganz unsichtbar oder auch sichtbar, je nachdem, wie weit Wahrheit in der Behandlung sichtbar werden kann. Und die Menschen werden wahrhaftig, wenn sie Vertrauen haben. Viele Sachen erfahren wir doch gar nicht von den Patienten. Also, wenn ich jetzt so überlege, die Frauen, die nach der Geburt krank geworden sind oder die eine Brustdrüsenentzündung hatten oder es gibt so viele Sachen, die gerade nach der Geburt die Frauen so krank gemacht haben. Und ich habe es nicht verstanden, bis dann nach Jahren rauskam, dass der Mann zur gleichen Zeit mit einer anderen Frau ein Kind bekommen hat. Aber das war immer diese Lüge, die im Familiensystem war. Und das hat natürlich alle krank gemacht. Wenn die Wahrheit auf dem Tisch ist, zerbrechen manchmal die Familien. Aber es ist halt immer die Frage, wie lange können wir als Familie in einem System von Lüge leben. Und was macht es mit dem Familiensystem? Wie bindungsgestört sind die Kinder? Also.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, haben wir eigentlich zwei große Punkte. Wir haben einerseits das Thema, dass ich wirklich versuche, die Individualität des Kindes herauszufinden und damit eben auch einen wichtigen Teil die Geschichte oder das Wesen von dem Kind. Das ist ja eh, was wir in der Homöopathie sehr stark machen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr gehört, dass es eben auch dadurch, dass viele medizinische Fakten, vor allen Dingen bei der konservativen Medizin, eigentlich aus den Erkenntnissen von Männern kommen, dass man oftmals jetzt feststellt, dass eben, also man ist jetzt für uns Homöopathen jetzt nicht so die Neuigkeit, aber dass man immer wieder sieht, dass Frauen auch im, nicht nur individuell natürlich sind, sondern auch ganz andere oder frauenspezifische Probleme haben, dass Herzinfarkte anders ablaufen, dass sich gewisse Hormonthemen anders zeigen und so weiter. Ne? Ist für einen Homöopath, wie gesagt, jetzt nicht so die Neuigkeit, aber würdest du sagen, das ist auch, betrifft auch Mädchen im Allgemeinen, dass sie eben auch andere Sachen ausprägen als Jungs, oder würdest du sagen, da gibt es nur den homöopathischen Unterschied vom individuellen?
Nein, ich finde, dass das ein großer Unterschied ist, ob du ein Mädchen behandelst oder ob du einen Jungen behandelst. Also, ja, wie kann ich das verdeutlichen? Also, es ist ja diese Zeit zwischen 9 und 11, wo Mädchen und Jungen nochmal durch eine Entwicklungsphase gehen.
Richtig.
Und dann siehst du eigentlich, dass sie einem Frauenbild entsprechen wollen, was in ihrem Innersten wohnt. Also, dass sie dann aufhören, vielleicht sich wie Jungen zu kleiden, sondern auch mal richtig als Frau auftreten möchten. Aber das, was ich generell sagen kann zu Frauen, das ist, dass Frauen einfach die besten Töchter sein wollen, sie wollen die besten Freundinnen sein, sie wollen die besten Schwestern sein, sie wollen einfach in diesen ganzen Aufgaben, die sie haben, für den Ehemann, Geliebte und Hausfrau und Mutter, also dass Frauen sich generell überfordern mit all den Themen, die auf sie einströmen, mehr als Männer. Also bei Frauen sehe ich das immer wieder und ich meine, die Brustkrebsrate ist einfach, ich spricht ja auch dafür. Ich habe mir gerade eine Kollegin erzählt, dass die Frauen hatten ein Durchschnittsalter von 84, dass das in den letzten Jahren auf 80 gesunken ist. Das heißt, die Frauen überfordern sich. Sie wollen dann natürlich auch einen Beruf haben, sie wollen Kinder haben, sie wollen sich um ihre Eltern kümmern und einen Freundeskreis. Und das ist einfach eine Überforderung für jede Frau. Und ob die Mädchen sich als Bild ihre Mutter nehmen mit der Überforderung und mit dem Gestresstsein, ob die Jungen sich als Vorbild den Vater wählen, das ist, glaube ich, auch sehr individuell. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie viele Scheidungsfamilien wir haben und wie viel Ersatzmütter oder Ersatzväter es da gibt. Also diese Problematik, die in dem ganzen Zeitgeist steckt für die Individuationsprozesse von jungen Mädchen oder auch von jungen Männern, ist auch sehr geprägt durch den Zeitgeist natürlich. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Eier, die in dem Eierstock angelegt werden, in einer Frau, die quasi im dritten Lebensmonat noch schwimmt im Bauch ihrer eigenen Mutter. Kannst du das nachvollziehen? Also so eine Frau, ich sag mal, die Oma wird schwanger, ist eine junge Frau und in ihrem Bauch ist dann quasi die Tochter. Und in dieser Tochter werden die Eierstöcke angelegt ich glaube im dritten Lebensmonat des Embryos. Oder ist es der Fetus schon, ist egal. Also, sodass quasi die ganze Geschichte unserer Großmutter in den Frauen schon existiert, während das Kind, was irgendwann geboren wird, von dieser Tochter noch gar nicht am Leben ist. Ist das nachvollziehbar? Also, so, wir strömen so sehr in den Mustern unserer Großmutter, ohne dass das in unserem Bewusstsein ist, sondern wir leben bestimmte Muster einfach weiter. Wir wollen einfach eine gute Tochter sein, wir wollen eine gute Frau sein, wir wollen eine gute Mutter sein, wir wollen eine gute Arbeitskollegin sein und so kannst du das in einem fort weiterspinnen. Das heißt, für mich war, als ich das erste Mal gehört habe, war das gar nicht mal so neu, weil ich habe am Anfang, als ich anfing mit Homöopathie und gemerkt habe, oh, das Natrium tut mir so gut, habe ich angefangen, Forschungsarbeit zu machen. Ein Großteil meiner homöopathischen Arbeit war ja sowieso Forschungsarbeit und habe in bestimmten Abständen zusammen mit einer Freundin, die auch Homöopathin war, das Natrium genommen, um zu gucken, was macht das eigentlich? Und wir haben dann gesagt, okay, ich nehme jetzt eine 1000. Und dann habe ich mich hingelegt, immer in Begleitung, dass ich nicht damit alleine war und bin quasi in dieses energetische Feld gekommen und bin dann schon in meinen Stammbaum gelandet, bei meiner Urgroßmutter. Also das, was in der neuesten Forschung jetzt quasi durch die Bücher geht, existiert schon immer in uns. Das heißt, wir sind wie ja nur ein Teil dieser Menschheitsgeschichte. Wenn du zurückguckst, wie viel Ahnen überlebt haben, damit du geboren wirst, wie viel Ahnen hinter mir stehen, damit ich geboren werde. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei der systemischen Arbeit, ne? Aber das ist irgendwie dieses Wunder des Lebens, wie früh wir als Frauen geprägt werden durch die Schicksale unserer weiblichen Vorfahren. Sind wir wieder bei den Mädchen? Du wolltest wissen, ob Mädchen und Jungen, ob die anders sind in der Begegnung in der homöopathischen Anamnese. Und ich würde sagen, ja, in jedem Fall.
Wenn wir auf der Homöopathenseite sind, es hören ja auch genug Homöopathen und Studenten zu. Was findest du ist da der Unterschied? Also wir haben jetzt ein bisschen gehört, was sozusagen wir beachten müssen, was wir wahrnehmen müssen. Findest du auch zum Beispiel eine Anamneseerhebung sollte anders sein? Oder wir müssen andere Symptome fragen? Weil du hast ja zum Beispiel ein bisschen gesagt, das wäre so ein bisschen allgemein, ne, gültig, dass die so und so sind. Na, dann kann man ja auch sagen, ja, muss ich das dann überhaupt fragen? Oder ist denn die Abweichung das Interessante? Also gibt es auch was, was du so deinen Studenten so mitgibst, wenn sie sagen, guck mal, da ist Mädchen, darauf musst du besonders achten. Das ist ein großer Unterschied zu Jungs.
Nein, weil du begegnest immer einem verletzten Wesen. Und diese Achtsamkeit und die Vorsicht und die Wunde zu schützen. Ich gehe ja immer davon aus, dass es irgendwo eine Wunde gibt. Und wenn du eine Wunde hast, in der Regel ist es Verlassenheit oder also da wo wir Kinder verlassen und sie allein lassen mit diesen schwierigen Themen, gerade Entscheidungsfamilien oder wenn sich viel gestritten wird oder wenn eine Sucht Problematik in der Familie ist. Jeder hat eine, trägt eine Wunde und um diese Wunde herum sammeln sich die Krankheitssymptome als Schutzwall. Ich weiß nicht, ob du Ananda Zaren kennst, das war für mich eine sehr wichtige Lehrerin und die spricht von diesem, die Maske, der Schutzwall und die Wunde. Und in der Regel, die Wunde zeigt sich ganz selten, sondern du siehst die Symptome, die entstehen, damit die Wunde geschützt wird.
Ja,
Und die
genau.
Maske ist das, was jeder mitbringt. Ein freundliches Gesicht, das kann Junge machen, das kann Mädchen machen. In der Pubertät sind sie ja oft so, dass sie sich die Haare vors Gesicht hängen, dass man sie gar nicht mehr so wirklich anblicken kann, weil diese ganzen Themen mit Sexualität und alles, was in diese ganze hormonelle Veränderung hineinspielt, ja immer noch sehr mit Scham behaftet ist. Also ich würde sagen, ich gehe auf Jungs oder Mädchen einfach immer mit Achtsamkeit, mit Vorsicht, mit Einfühlungsvermögen. Nach 40 Jahren hast du einfach ein Gespür, was du berühren darfst. Und manchmal traue ich mich ein bisschen weiter vor mit einer Frage und dann achte ich auf die Körpersprache, die mir immer sehr wichtig ist, dass ich nicht weitergehen darf. Also entweder kneifen sie die Lippen zusammen oder sie verschränken die Arme oder sie drehen den Kopf weg. Also es gibt so Sachen, wo ich weiß, okay, hier darf ich nicht weitergehen. Ich kann das vermuten, dass da eine Wunde ist, aber wenn du etwas aufbrichst, was noch gar nicht bereit ist, gezeigt zu werden, dann kommen die nicht wieder, würde ich sagen, sondern das ist für Jungen und für Mädchen eigentlich gleich. Natürlich versuchen Jungen immer nicht zu weinen, Und bei Mädchen kann das eher sein, dass wenn du eine Frage stellst, dass sie erstmal weinen, Pulsatilla, Ignatia. Also es gibt ja genug Themen, die einfach dann auch sich öffnen in dem Moment, wo einfach der Raum für die Seele da ist. Und das finde ich ist wesentlich, dass wir einen inneren Raum schaffen, wo diese Seele, dieser junge Mensch Vertrauen schöpfen kann, dass ihm nicht erneut wehgetan werden wird. Ne, was so in den Schulen passiert, diese Verletzungen, dieses gemobbt werden und also das kennst du vielleicht auch aus der Praxis. Ich weiß nicht, du bist ja in der Schweiz, ob es da besser ist, aber dieses ganze Zwischenmenschliche ist ja viel rauer geworden, viel gröber. Diese ganzen Sachen mit Social Media, das, was dann im Netz passiert. Also, das sind natürlich auch Themen, die ich so engmaschig ja gar nicht mehr begleitet habe, weil das ist jetzt mehr der Zeitgeist der Homöopathen, die in deinem Alter sind.
Hast du denn eine Entwicklung gesehen innerhalb deiner Praxiszeit von Mädchen? Also gab es dann bei dir auch so Zeitphänomene, die du erwähnenswert findest, weil ja viele der Mädchen sind jetzt ja erwachsene Frauen, hören vielleicht zu und erinnern sich an das?
Also, ich sag mal, die Mädchen, die ich jetzt immer noch begleite, das ist jetzt 35 Jahre, die haben inzwischen dann selber Kinder gekriegt. Ich habe dann die Schwangerschaften begleitet, so gut ich konnte, und die Neugeborenen begleitet. Also, welche Entwicklung meinst du? Also, dass die sich gut entwickelt haben, dass sie in
Naja, ich
Beziehung
meine, dass es
gegangen
so
sind.
Zeitphänomene gibt, die man einfach beachten muss, die man zum Beispiel wissen muss. Ne? Ich habe das immer gemerkt, ich habe ja mit einem Homöopathen geschafft, lange Zeit, der 20 Jahre älter war oder mehr noch. Und wir hatten halt
Wohin
oft,
da?
nein, mit Stefan Bauer.
Ah, okay.
Und wir hatten ja einfach Generationenunterschiede und er hat mir zum ganz viel beigebracht über die Generation, die er einfach wusste, weil er aus dieser Generation war. Ne? Und die ich einfach nicht wissen kann, ne? Weil das wie hinten dran ist und weil das für mich dann gar keine Besonderheit ist. Also was ich zum Beispiel relativ schnell gemerkt habe, ist, dass wenn ich eine 70, 80-jährige Frau da habe, kann ich sie nicht nach ihren Gemütssymptomen fragen. Die hat keine. Weil man in dem Alter einfach nicht drüber gesprochen hat. Ne? Und ich habe das dann lang genommen und da blockiert und introvertiert und habe denen dann irgendwelche Mittel gegeben für introvertierte Frauen und genau gar nichts ist passiert, ne, weil das einfach ein Kulturgut war. Man hat einfach darüber nicht geredet und hat auch nicht gejammert und hat einfach nicht erzählt, was man für Probleme hat. Punkt. Ne, das war keine Blockiertheit, das war eine Höflichkeit oder eine Verhaltensform. Und da habe ich überlegt, ob es bei dir auch sozusagen in deiner Praxis, dass du gesehen hast, über die 35 Jahre am Anfang, die Mädchen waren noch sehr höflich oder sehr das und es hat sich im Laufe der Zeit geändert.
Nein, also du musst da immer davon ausgehen, wenn du ein Hyoscyamus-Mädchen hast oder du hast ein Pulsatilla-Mädchen oder du hast ein Sepia-Mädchen. Also du findest diese Mittel, das sind ja ganz unterschiedliche Begegnungsebene, wenn du mit denen sprichst. Also ich verstehe vielleicht die Frage nicht richtig.
Na, ich versuche ein bisschen deine Erfahrung rauszukitzeln aus dir, was du mit Mädchen für Erfahrungen gemacht hast. Sowohl auf der homöopathischen Seite als auch als Patienten, als auch als Elternteile. Weil das ist ja das, was ich mir vorstellen kann, was die oder mich interessiert, deshalb frage ich es. Ne? Du hast ja gesagt, eins unserer Zeitphänomene ist, dass sie sich mit Social Media auseinandersetzen müssen. Das ist ja offensichtlich nicht das Thema, was du hattest. So war
Nein.
meine Frage mit, was mussten die sich denn auseinandersetzen?
Naja,
Zum
die muss.
Beispiel hattest du ja wahrscheinlich viele der Mädchen, die noch in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo es nicht berufstätige Mütter gab. Und dann mussten die sich mit Feminismus, mit 69er, mit Hippie, mit anderer Sexualität, mit, na, da gäbe es ja ganz viele so Themen, die in der Zeit sein konnten. Aber da war ich ja selber gar nicht da.
Ja. Weißt du, das geht gar nicht pauschal, weil ich bin Homöopathin und jedes einzelne Schicksal von jedem dieser Mädchen, die ich begleitet habe, war so individuell. Also wenn es zum Beispiel in der Familie 5 Geschwister gab, 2 Jungen, 3 Mädchen, dann waren natürlich diese Themen Eifersucht oder zu kurz gekommen sein oder aber vielleicht auch die Streitigkeiten der Eltern oder das Suchtthema in der Familie. Also, dass sowas Pauschales zu sagen, passt für mich so gar nicht in diese letzten 35, 40 Jahre, die ich Homöopathie mache, weil das, ja, geht
Das
nicht.
heißt, diese Pauschalitäten von eben 70, 80-Jährigen, die nicht über ihre Symptome reden, das ist dir nicht aufgefallen in der Praxis?
Nein, das habe ich auch so nicht.
Okay.
Also ich glaube, dass es geht immer darum, was du als Homöopath, was wir anziehen. Ich habe mir viel Gedanken gemacht. Es gibt Miasmatiker, die ziehen ganz andere Patienten an. Es gibt Leute, die sehr mineralisch sind, die ziehen mehr die mineralischen Mittel an. Und dann gibt es Menschen, die viel Pflanzen, ich sag mal, Energie in sich tragen und die ziehen dann eher diese ganz sensiblen an. Also natürlich, eine Kaliumfrau erzählt dir nicht viel von psychischen Sachen, aber dann kommst du über andere Sachen dahin, dass du siehst, ah, das ist Kalium, ne, in all diesen Strukturen, die das Leben für sie bereithält. Ne, das ist eine Kaliumthematik. Aber es gibt ja dann auch immer, wenn ich auf der Suche bin nach einem Mittel bei Mädchen, bei Frauen, etwas, was so ganz individuell ist, also wo ich sehe, ah, da habe ich jetzt zum Beispiel durch eine Frage bin ich plötzlich an der zentralen Delusion angekommen. Und dann weiß ich, ah, über diesen Weg kann ich mich der Heilung annähern. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ich nehme jetzt mal diese junge Patientin, die ich so lange begleitet habe. Sie kam eigentlich zu mir, weil die Großeltern gestorben waren. Und zwar der Großvater an der Thrombose nach einer kleinen OP. Und die Großmutter hat sich dann suizidiert. Das ist jetzt vielleicht 40 Jahre her, das kommt hin. So, das heißt, sie hat in dem Moment eigentlich die Mutter und den Vater verloren und die Großeltern, weil die Mutter war mit diesem Schicksalsschlag oder diesen beiden Schicksalsschlägen innerhalb von 4 Wochen natürlich total überfordert. Und dann war meine erste Aufgabe quasi, die Kinder aus diesem Trauma irgendwie herauszulösen und sowas wie eine stabile Stütze zu sein in diesen ganzen Jahren. Und wie alt ist sie jetzt? Also das war dann einfach, es kamen dann noch 2 Kinder dazu, aber es war eine ganz lebendige Familie mit ganz vielen Themen, die immer wieder darauf hindeuteten, dass es die Wahrheit nicht ganz auf dem Tisch ist. Das hat dann viele Jahre gedauert, bis die Wahrheit auf dem Tisch war. Und dadurch ist natürlich auch vieles klarer geworden. Und sie selber ist jetzt schwanger geworden und hat ein Kind bekommen. Und arbeitet quasi immer noch an all diesen Themen, die in ihrem Leben eine große Besonderheit haben, immer noch diese Angst, etwas zu verlieren. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du innerhalb als Vierjährige sowas Großes wie Großeltern so tragisch verloren hast, dann ist es wie so ein Stempel. Also wir landen immer wieder bei diesem Schicksal, was sich ja jedes Kind sucht, um im Familiensystem eine Aufgabe zu übernehmen. Wir wollen ja lernen in diesem Leben, wir wollen wachsen. Und das sage ich auch immer wieder den Eltern, wenn sie sich um ihre Töchter und Söhne sorgen. Sie sollen da nicht ihre Sorge reingeben, sondern sie sollen ihr Vertrauen da hineingeben, dass dieses Kind die Kraft hat, dieses Schicksal zu bewältigen. Egal wie schwer es ist. Es gibt ja Seelen, die kommen auf die Welt, die wollen nur eine Hauptschule machen. Und es gibt Seelen, die kommen auf die Welt, die möchten gern Abitur machen. So, und dann hast du größere Aufgaben. Und so rede ich auch mit den Kindern, oder auch mit den Mädchen, genauso wie mit den Jungen. Ich versuche zu verstehen, was sie noch nicht internalisiert haben, was Leben ist. So, und manchmal erzähle ich einfach auch Geschichten. Es gibt so eine schöne Geschichte von, ich weiß gar nicht mehr, von wem die ist, da ein ganz armer Bauer hat ein Pferd. Und das braucht er, um den Acker zu bestellen. Ne? Der hat 3 Söhne und dieses Pferd. Und eines Tages ist das Pferd weg. Und alle kommen und sagen, oh Gott, du Armer, Jetzt ist das Pferd weg und was, wie macht ihr das jetzt mit dem Essen? Und er ist so ganz in seiner Mitte geblieben und hat gesagt, ich weiß nicht, ist es ein Glück oder ist es ein Unglück? Ein paar Wochen später kommt dieses Pferd zurück und bringt noch ein anderes Pferd mit, weil es hat sich verliebt. Und dieses andere Pferd ist schwanger. Alle kommen dann und sagen, oh, was hast du für ein Glück? Was hast du für ein Glück? Was, ne? Und er sagt, ich weiß nicht, ist es ein Glück oder ist es ein Unglück? Und gut, dann kriegt dieses Pferd dieses Fohlen und natürlich will der Junge dieses Füllen dann reiten und dann versucht das zuzureiten, aber er fällt runter und bricht sich die Hüfte. Und alle kommen und sagen, was ist das für ein Unglück, ne? Und er sagt, ich weiß nicht, ist es ein Glück oder ist es ein Unglück? Und dann, wenige Wochen später, kommt der König, den gab es da, glaube ich, noch, und holt alle jungen Männer, weil es Krieg ist. Und sein Sohn, weil er diese zerbrochene Hüfte hat, muss nicht in den Krieg ziehen. Und so, manchmal sind es einfach so Geschichten, dass man versteht, wir wissen gar nicht, warum wir durch diese Entwicklung müssen. Wir wissen es nicht. Und das kann ich auch den Kindern erzählen. Ich erzähle ihnen manchmal auch von mir, dass wir gar nicht wissen, warum uns etwas passiert. Und dann sehen wir plötzlich, ah, das konnte ich dadurch lernen. Ich versuche Jungen wie Mädchen klarzumachen, dass das Leben eine Schule ist und dass sie daran wachsen können, wenn sie gemobbt werden. Dass eigentlich die Kinder, die sie mobben, die Armen sind. Also dieses Verständnis dafür, dass wir eigentlich alle verwundet sind und jeder geht mit dieser Wunde anders um. Also vielleicht ist es Bewusstseinsarbeit, aber mit Hilfe der richtigen Kügelchen verschwinden dann auch die Schlaflosigkeit oder die Hustensymptome. Also hier hat sich gerade letztes Jahr ein Junge suizidiert mit 14. Und sein Vater hatte sich 2 Jahre vorher suizidiert. Und das ist ja für den ganzen Ort und für alle, die in seiner Klasse waren, ist das tragisch gewesen. Und ich hatte 2 Jungs in der Behandlung aus dieser Klasse und natürlich sind beide krank geworden. Und dann das zu wissen, das ist ja auf dem Land anders. In der Stadt habe ich dann manchmal diese Zusammenhänge gar nicht so sehen können. Das zu erklären, dass wir auch die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, aber dass es wichtiger ist, quasi mit diesem Schicksal, ne, dass der Vater quasi aus dem Leben geschieden ist, dass es wichtig ist, dass wir an unserem Schicksal arbeiten. Also das neben den Mitteln natürlich, ich weiß gar nicht, die werden ja bei mir auch erzogen, dass sie träumen müssen. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, es ist so wesentlich, dass wir uns auch mit diesen Träumen auseinandersetzen, weil das ist die direkte Sprache der Seele. Und bei beiden waren die Träume so, der eine brauchte, geht jetzt um Jung, der brauchte, wie heißt es denn, dieser Pilz, Anhalonium. Der hatte einen ganz deutlichen Anhalonium-Traum. Und der andere, der war eben noch ein bisschen näher, der brauchte Opium. Also so tief sind dann diese Schocks, diese Drug Remedies, die wir dann geben können. Das ist einfach ein so großes Glück, dass wir diese tiefen Mittel haben, um diese Kinder in diesen Situationen zu unterstützen. Wenn die Worte nicht reichen, dann helfen einfach die Mittel und die lassen dann auch die Träume ein bisschen zu ihnen sprechen, dass sie ihre Seelensprache verstehen. Und das natürlich für unsere Schüler, die dann manchmal wissen möchten, wie wir Träume erklären. Das ist natürlich noch mal ein ganzes Studium für sich, was ich ja durch die Träume, die meine Mutter uns immer erzählt habe, ich habe ja als Kind schon damit angefangen, weil in der Ukraine haben die sich halt ihre Träume immer erzählt, weil sie wussten, Träume bereiten uns auf unsere Zukunft vor. Und das ist dann immer da ganz rein zu wollen, neben dem homöopathischen Studium auch die Traumwelt zu verstehen, das ist natürlich noch mal eine ganz große Herausforderung.
Absolut.
Aber es ist ein Geschenk auch, natürlich.
Es gibt ja auch manchmal so Homöopathen, die unterrichten das noch. Bei uns war das nicht so stark, aber es gab es auch so gewisse, das sind Mädchenmittel, das sind Jungsmittel, das sind Frauenmittel, das sind Männermittel. Was hältst du davon?
Naja, Was halte ich davon? Wenn du siehst, wie viele Männer Pulsatilla brauchen in ihrem Leben, dann würde ich mal sagen, ich unterrichte nicht, das sind Mädchenmittel und das sind Jungenmittel, weil Ignatia kann Junge genauso gebrauchen wie ein Mädchen. Auch Sepia, weißt du, es ist doch so, wenn ich zurückschaue, wie lange braucht eine Seele, um mit einem Mittel zu arbeiten? Dann sage ich, okay, wenn ich 1,5 oder 2 Jahre ein Mittel gebe, dann wandelt sich das oft, dass dann ein anderes Mittel kommt. Also es gibt doch immer die Wachstumsphasen. Also ich habe jetzt gerade einen Jungen, der hat so doll gestottert. Die Eltern wollen sich scheiden lassen, er stottert und er kommt in die Supervision und dann gibt es so eine typische Bewegung, die Stramonium-Kinder machen, dass sie so quasi wie so ein Wollknäuel aufwickeln. Und das machte er und er hat Ängste und so. Und dann haben wir ihm erstmal Stramonium gegeben für das Stottern und 3 Wochen später Tuberkulin und jetzt stottert er nicht mehr. Na, das heißt, das hat ihn sehr belastet, dieses Stottern. Und ich denke, das ist einfach durch diesen Schock, dass die Eltern sich jetzt scheiden lassen. Getrennt sind sie schon länger. Und dann würde ich sagen, Stramonium ist ein Jungenmittel wie ein Mädchenmittel. Es ist allein in der Wildnis und jeder ist sein Feind, weil er ist einfach dann schnell fühlt er sich angegriffen und schlägt zurück und so. Und das habe ich bei Mädchen natürlich nicht so, aber das Stramonium bei Mädchen ist natürlich dann mehr von diesen nächtlichen Ängsten, ne, geprägt. Die sind dann nicht so schnell aggressiv, aber dass ich jetzt sage, ah, Pulsatilla sagt man, ist mir ein Mädchenmittel, aber das brauchen natürlich auch Jungs. Ne, Sepia würde ich sagen, ist mir ein Mädchenmittel. Aber Calcium, weißt du, brauchen Jungs wie Mädchen. Calcium, Phosphoricum brauchen Jungs wie Mädchen. Phosphor, weißt du, diese ganzen Wachstumsmittel und strukturellen Mittel, dass sie sowas wie klare, gerade Menschen werden, da mach ich keinen Unterschied. Für mich geht es immer darum, jedes Wesen ist so individuell, weißt du, und zu sagen, das sind Mädchenmittel, das sind Jungenmittel, das kann ich einfach nicht. Das kann ich nicht, sondern für mich ist jeder Mensch in seiner ganzen Besonderheit und in seiner ganzen Schönheit auf dem Weg zu einer Entwicklung und einem, wenn wir Glück haben, glücklichen Leben. Meine Erfahrung ist, bei Jungen wie Mädchen, das finde ich noch mal ganz wichtig, dass die sich mehr mit den Themen des Lebens auseinandersetzen. Ich hatte immer die Illusion, wenn ich die Kinder alle homöopathisch behandle, die tanzen so durchs Leben und die managen das alles. Aber ich sehe einfach, dass sie sich tiefer mit den Themen des Lebens auseinandersetzen, dass sie mehr ringen mit all dem, was in der Welt ist. Sie sind einfach wacher, weil wenn du viel Antibiotika bekommst, das hat mir gerade wieder jemand gesagt, ich fühle mich dann wie so eine Schaufensterpuppe. Ne, wenn ich Hormone nehme oder ne, wenn ich so viel Antibiotika nehme, es war immer furchtbar, weil dann fühlte ich mich gar nicht wie ich selber. Ne, und dann kannst du guckst du auch lieber Fernsehen oder Social Media oder irgendwas anderes. Also diese Auseinandersetzung mit den Themen des Lebens, das würde ich sagen, machen Kinder, die homöopathisch behandelt werden, sehr viel intensiver. Und tiefer.
Das ist auch ein interessanter Punkt, ne, dass man ja oft mit der Homöopathie auch so diese Charakterveränderungen hat bei Kindern, ne? Dass man hat ein Calciumkind angepasst, lieb, nett, bisschen flabby, so, und dann gibt man Calcium und plötzlich hat das Ellbogen und wehrt sich auch mal gegen die Eltern und sagt mal was. Wie hast du das mit den Eltern betreut, wenn die Kinder, sagen wir mal, ein bisschen ungemütlicher geworden sind?
Das habe ich denen vorher gesagt. Also jetzt gerade bei Babys, die sind ja nun wirklich sowas von anspruchslos mit Kalzium. Und dann habe ich gesagt, seien Sie darauf gefasst, dass Ihr Kind mehr einfordert, ne, und ein bisschen mehr weinen will. Und wenn die das vorher wissen, sind sie dankbar über diese Tipps, ne, dass sie wissen, ah, das gehört zum Heilungsprozess dazu. Dafür wurde dann die Haut besser oder die Hüfte besser oder was immer Calcium Carbonicum ja an Wundern in diesen Kindern verursacht. Und besonders viel Kalzium habe ich gesehen bei Familien, die geflüchtet sind. Also jetzt wieder systemisch. Das Kalzium hat einfach diesen schrecklichen Verlust des Zuhauses irgendwie erfahren. Und deshalb sehe ich in Familien, in denen dieser Zweite Weltkrieg dazu geführt hat, dass sie alles verloren haben, dass das Kalzium da auch ein ganz wichtiges Mittel ist, um diesen Schmerz ja, zu lindern.
Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast, aber was jetzt zum Beispiel eine der neueren Sachen ist, dass man sozusagen herausgefunden hat, dass man ADS oder gewisse Hochsensibilität oder auch gewisse Syndrome, die sich bei Mädchen ganz anders zeigen, deswegen viel später diagnostiziert. Hast du damit auch Erfahrung, dass man eben bei Mädchen wirklich auch nochmal anders hingucken muss, bei bestimmten Krankheiten oder ob siegt da wieder die homöopathische Einstellung und sagen, ach, ist eh individuell, das gucke ich gar nicht an.
Das gucke ich nicht an. Ich denke gerade an ein Mädchen, das fällt mir jetzt so ein. Was war das für ein Heilmittel? Die hatte Eiweißausscheidung im Urin und war für meinen Begriff dabei, in eine Anorexie zu gehen. Und dann Eiweißausscheidung, ich glaube, ich habe ihr eine Spinne gegeben. Pteridion, also ich weiß nicht, ob es Pteridion war, aber diese Eiweißausscheidung ging weg und sie ist trotzdem sehr schlank geblieben. Die Mutter war aber auch mal sehr schlank und sie hat sich dann quasi als Schauspielerin irgendwie manifestiert. Also diese Themen der Weiblichkeit, die so von den Müttern weiter vererbt werden. Also es ist ja auch bei uns jetzt gerade hier auch im Norden, durch den Fall der Mauer mischen sich ja diese Menschen, die von einer Diktatur in die nächste gegangen sind. Das ist vielleicht in Berlin ähnlich, aber hier ist, also Briedling ist ja quasi kurz vor der damaligen Grenze gewesen. Und wir haben doch viele Klienten, die aufgewachsen sind hinter der Mauer. Und dann auch gerade die Mädchen, die dann sehr früh in die Kinderheime kamen, weil die Mütter arbeiten sollten, also viele Bindungsstörungen und noch mal eine ganz andere Thematik auch, die mit Angst und Erschrecken zu tun hat. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf deine Frage
Ja,
ein.
ich habe überlegt, ob du damit auch so Erfahrung hattest, dass es so bestimmte Sachen gibt, wo man heute weiß, ein ADS-Mädchen sieht ziemlich wahrscheinlich anders aus als ein ADS-Jünger, das weiß man heute. Ne? Natürlich, wir gucken ja am Schluss immer homöopathisch rein, das ist ja ganz klar und wir
Ich wollte
sehen
gerade
nachher die
sagen.
Individualität, aber wir haben ja auch gewisse pathognomonische Symptome, die ja auch bei Gemütskrankheiten, ne? Also wenn Depressiver sehr antriebslos ist, ist das ja kein
Ja.
Symptom für uns. Ne?
Ja.
Und da finde ich, macht es auch immer Sinn. Also das hast du ja auch gesagt, es braucht eine gute Ausbildung, also auch eine gute medizinische Ausbildung. Und deshalb fand ich so Sachen immer interessant, dass man eben, wenn eine Frau einen Herzinfarkt hat, dass man halt versteht, der zeigt sich halt anders. Und da kann ich nicht warten, bis es sich zeigt, wie bei einem Mann, Individualität hin oder her, ne?
Ja, ich glaube, dass für mich Diagnosen keine große Rolle gespielt haben. Weil wenn du dich an einer Diagnose festhältst, das ist mir irgendwann mal klar geworden, da ruft jemand an und sagt, ich habe Krebs. So, was haben wir dann? Wir haben Angst. Und ich habe gesehen, nein, ich behandle doch gar nicht den Krebs, sondern ich behandle den kranken Menschen. Und
Richtig.
wenn die Eltern kommen und sagen, das Kind hat schon den Stempel ADHS, ja, da gehe ich nicht in diesen Stempel rein. Also ich schaue mir diesen Menschen an und ich versuche, dieses Wesen zu verstehen. Und so wie mit diesem Mädchen, dem haben wir einfach dafür gesorgt, dass die Nieren gesund bleiben und sie kann ihr ganzes zartes Wesen entwickeln, so, weißt du, diese hohe Sensibilität, die die Spinnenthemen ja in sich tragen, die sind ja so feinfühlig, also jede Spinne, wenn du die mal beobachtest, mit was für einer Sensibilität die reagiert auf jede Schwingung, die im Raum ist, also von daher habe ich auch ich gucke natürlich nach Eiweißausscheidung im Urin, aber er guckt dann nicht bei Nierenversagen oder sowas nach, sondern ich versuche zu verstehen, was eigentlich Das Fehldenken, ne? Wir sagen, Delusion im Menschen ist. Ich weiß, dass Rajan da noch weitergegangen ist mit diesen, mit den, wie heißt das denn, mit den 7 Ebenen. Ich weiß nicht, ob du danach arbeitest.
Nein.
Ich habe das in Esalen damals, ich war in den USA häufiger bei den Seminaren, und das war mir zu viel Druck. Und dann habe ich auch, glaube ich, Fehler gemacht, weil ich war dann von diesem amerikanischen, also von diesen ganzen großen Homöopathen irgendwie so ein bisschen involviert. Und das habe ich dann auch wieder ganz gelassen. Manchmal steige ich in der Anamnese um und versuche dann über einen ganz anderen Weg der Befragung in diese tieferen Ebenen zu gehen. Aber ich versuche einfach so wie Hahnemann gearbeitet hat. Und für mich ist Jeremy Scher immer neben all den anderen Lehrern, die ich sehr wertschätze, einfach so bei dem bleiben, wie ich einem Menschen begegne und ein Wesen zu sehen, das Vertrauen mir entgegenbringt und sich Heilung wünscht. Und wenn ich dann durch eine Diagnose blockiert bin, das war am Anfang so, dass ich wusste, wenn die Menschen das und das haben, dann denke ich, oh Gott, kann Homöopathie das heilen? Ich komme doch aus der Schulmedizin.
Ja.
Ne, da musste ich auch viel ablegen, um zu sehen, was ist Heilung überhaupt? Und deshalb habe ich gemerkt, ja, Diagnosen gut und schön, aber was ist denn eigentlich das Wesen dahinter? Wer ist da gekommen mit einem Schicksal und versucht das zu bearbeiten und dann dafür das richtige Mittel finden. Und da ist es doch toll, wenn wir sehen, ah ja, Eiweißausscheidung im Urin und ich finde den Weg zu einer Spinne und ich sehe, ah, das deckt das alles ab, ihr ganzes Wesen, ihre ganze Schönheit findet sich darin wieder. Und dann war das Thema mit der Anorexie auch kein Thema mehr. Wenn du mich fragst, ob es bestimmte Krankheiten gibt, die ich bei Mädchen mehr erlebt habe, dann war es die Anorexie. Das habe ich bei Mädchen mehr erlebt als bei Jungen. Also ADHS und so, aber dass ich das gesehen habe, dass ich auch für mich gesehen habe, oh, da muss ich aufpassen, ne? Die braucht jetzt Carcinosinum oder die braucht Arsen oder wie gesagt, diese Spinnenmittel sind da oft sehr gut. Also, aber auch da kannst du natürlich einen Jungen haben. Ich erinnere einen Jungen, der brauchte Mygale für seine hohe Sensibilität. So, für mich ist es einfach zu pauschal, das ist für Mädchen gut, das ist für Jungen gut, sondern ich versuche da vorurteilsfrei einer Seele zu begegnen.
Das vielleicht auch noch für meine letzte Frage und dann danke ich dir wieder mal für deine Zeit und den Erfahrungsreichtum. Was ich oft auch gefragt werde von Studenten, wenn ich sie im Praktikum habe oder in einer Weiterbildungsgruppe oder so im Seminar, da werde ich oft gefragt, ja, aber die Babys, diese finde ich schwierig, weil ich kann sie ja nicht fragen. Ja? Das ist auch klar, wenn ich Anfänger bin oder noch Student, dann hangle ich mich ja viel über die Symptome. Ne? Dann habe ich ja noch nicht die Erfahrung, über die du verfügst. Dass ich halt, wie ich auch darauf verlassen kann, wenn ich sozusagen das Thema verstanden habe vom Patienten, dann wird mir ein Mittel schon einfallen oder ich kann es in der Supervision holen oder so. Aber auch in der Supervision muss ich ja, wenn ich das Kind nicht dahin schleppe, erstmal ein paar Symptome auch sammeln. Ne? Und was sammle ich bei dem Baby für Symptome, wenn die Mutter schlecht beobachtet und so weiter? Was hast du da für Tipps, wenn Leute dich fragen, du, wie machst du eine Anamnese bei jungen Babys?
Ja, junge Babys. Also, erstmal musst du davon ausgehen, dass diese Babys alles mitbekommen. Sie spüren deine Unsicherheit, sie spüren deine Angst, sie spüren deinen Zweifel. Weißt du, die Kinder, Babys, Neugeborene sind einfach nur Schwingung. Also, die fühlen jede Störung in der Atmosphäre. Und wenn ich weiß, es könnte ein Lycopodium-Baby sein, weil es unter der Geburt quasi Luftnot hatte, dann sagen mir die Eltern, das Kind schreit immer nachmittags ab 5 oder so. Und wenn die dann mit dem Kind da sitzen und ich sehe das Gesicht, dann sehe ich, okay, wenn die anfangen und sie sitzen zu lange, fängt das Kind an zu schreien, weil Lycopodium will hin und her getragen werden. Also jedes Neugeborene, wenn es weiß, es kann dir vertrauen, liefert dir genügend körpersprachliche Symptome, dass du sagen kannst, das ist, ich sage jetzt mal, Lathyrus sativus, diese Platterbse, das ist ein Mittel für Lähmung und für Poliomyelitis. Ich hatte eine junge Klient, also eine junge Frau, die ist mit 18 schwanger geworden und es war klar, das Kind hat einen offenen Rücken. Sie soll es abtreiben lassen und sie wollte es aber nicht abtreiben lassen. Und ich habe das, habe ich gesagt, okay, wir fangen jetzt an zu behandeln und dann habe ich sie in der Schwangerschaft behandelt mit Calcium und dann war dieser offene Rücken auch relativ weit, also klein geworden und sie kam dann mit dem Baby zu mir und sagte mir halt, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber was ich beobachten konnte, war, dass das Baby die ganze Zeit gegähnt hat in der Anamnese. Und dann habe ich geguckt, gähnen bei neurologischen Erkrankungen und dann war das Lathyrus sativus und dann hat das Kind Lathyrus sativus bekommen und ich glaube, dann ist Urin und Stuhl und die Lähmung in den Beinen, also sie kann laufen, sie ist jetzt 18 oder 20, aber das war für mich damals, ne, so. Du erkennst das bei den Kindern oder auch die Calcium-Babys, wenn die kommen. Die sind erstmal ganz scheu und brauchen Raum, bis sie Blickkontakt mit dir machen. Also, und wenn sie den haben und wenn sie wissen, sie können dir vertrauen, dann entsteht ein so intensiver Kontakt mit diesen Calcium-Babys. Calcium-Carbonicum meine ich jetzt, ne? Also bei Lathyrus sativus habe ich ja das Baby schon im Bauch behandelt und die kennen meine Stimme, die erkennen mich auch, wenn ja, da gibt es so viele kleine Geschichten, die ich erzählen könnte, weil die Babys kriegen auch im Mutterleib alles mit, ne? Und von daher, wir müssen sie beobachten. Wenn ich dieses Gähnen nicht beobachtet hätte, und diese neurologische Störung, die natürlich da war, weil der Rest von der Spina bifida wurde dann operiert. Und das hat sich einfach gut entwickelt. Und es ist natürlich ein Schicksal, was dieses Kind trägt. Aber ich weiß nicht, was mit der Mutter gewesen wäre, wenn sie das Kind abgetrieben hätte. Weißt du, und diese Entscheidung, die Frauen treffen, wenn gesagt wird, so das Kind ist nicht in Ordnung und die wollen kein behindertes Kind, das ist einfach so brutal, was da abläuft und darüber will ich jetzt gar nicht reden, aber wie die Mütter ein Leben lang darunter leiden, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und dann weiß ich kann das nicht entscheiden, weil ich rate nicht zur Abtreibung, sondern für mich ist es klar, die müssen das selber entscheiden, weil ich sage immer, das Leben unterstützt den Mut. Und das sehe ich bei dieser jungen, hübschen Frau inzwischen, die natürlich ihre Probleme hat, aber die durch all diese Lebensthemen geht, wie andere jungen Mädchen auch.
Ja, wichtiges Thema.
Also genau, also auch Babys, wenn du nicht unsicher bist, wenn du nicht zweifelst, weißt du, dass du nicht die richtigen Symptome kriegst, die sprechen mit dir über eine andere Ebene. Oder Camomilla-Babys, weißt du, wenn du da die Tür aufmachst, die schreien schon, wenn du die Tür aufmachst.
Ja.
Ne?
Genau, die hörst du schon im Wartezimmer.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also so, oder Nux vomica, diese Babys, die diesen Leistenbruch haben, weil zu viel Stress in der Schwangerschaft war oder der Vater das Kind nicht will. Also ich kann ja jetzt nur diese Patientengeschichten erzählen. Nux vomica ist ein wunderbares Mittel für diesen Nabelbruch. Ne? Lycopodium ist ein gutes Mittel für Leistenhernien. Also, aber für die wichtigsten Mittel am Anfang, gerade nach der Geburt, wenn die Kinder so viel schreien, das ist oft Lycopodium, weil die sind so verunsichert. Lycopodium-Babys hassen das, bewertet zu werden. Weißt du, wenn dann die Hebamme kommt und sagt, oh Gott, er hat 50 Gramm zu wenig und dann machen die so ein Gewese und dann ist das Kind völlig verunsichert, weil es passt halt nicht ins Schema und das ist für das Lycopodium-Baby entsetzlich.
Ja, sehr spannend.
Ja, also da gibt's, wir sind ja nicht bei Babys heute, aber auch da, ja. Ich hatte jetzt ja gerade diese junge Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die gerade schwanger geworden ist. Und die wollten jetzt, die habe ich auch in der Schwangerschaft begleitet. Gute Mittel sind immer so gerade zum Ende hin, Calcium, Phosphoricum, Phosphor, so. Und dann wollten die, wussten sie, die Geburt geht los. Und dann sagte die Hebamme, warten Sie noch, die wollten ins Geburtshaus. Und dann hatten die alles gepackt. Und sie wollten sich treffen im Geburtshaus in der Stunde und dann hat die Mutter gesagt, nee, das wird nichts mehr. Und dann haben sie quasi zu Hause das Kind gekriegt, Vater und Frau. Und dann riss die Nabelschnur. Also das Baby flutschte raus und die Nabelschnur riss. Und die kam halt nicht mehr ins Geburtshaus, sondern das
Ja.
war dann eine Hausgeburt. Und es ging auch, die Hebamme kam dann dahin und dann haben sie das Kind versorgt. Und das Baby hat den ziemlichen Stridor. Also so, weißt du, wie bei, ne?
Dieses Pfeifen, ja.
Genau, und ich war zu der Zeit, glaube ich, in Urlaub. Ich glaube, es war im September, da war ich 4 Wochen weg. Und als ich zurückkam, hatte das Kind schon zwei Mittel gekriegt. Und die Mutter meldete sich dann und sagte, oh, wir haben das und das gegeben, aber sie schreit immer am Nachmittag und das und wir kriegen sie nicht beruhigt. Wir fahren dann mit ihr Auto und da habe ich gesagt, Mensch, ich gebe ihr erstmal Lycopodium. Und das Lycopodium war super. Das heißt, sie muss unter der Geburt, weil das ist die Delusion von Lycopodium, glaubt, sterben zu müssen, irgendwie so. Das Lycopodium war wunderbar, aber dieser Stridor ging nicht weg. Und ich habe gesagt, wir warten jetzt erstmal, wir warten erstmal. Und dann war irgendwie klar, jetzt war dieser Stridor mehr im Vordergrund. Und dann habe ich gesagt, jetzt geben wir Spongia, weil sie ist quasi rausgerissen worden aus dem Mutterleib, wie dieser Schwamm, der aus dem Familiensystem rausgerissen wird.
Ja.
Ne, also die Geburt war zu schnell. Eine zu lange Geburt ist für das Kind problematisch, aber dann auch dieses zu schnelle und das Abreißen der Nabelschnur, das war ein bisschen auch so wie ein Trauma. Und inzwischen ist dieses Baby halbes Jahr alt und sehr vergnügt und eins der gut gelauntesten Mädchen, die ich je in meiner Praxis gehabt habe und braucht gar nicht so viel Mittel, weil sie ist in der Liebe der Eltern gut aufgehoben. Und das ist bei Babys wichtig, wenn die Eltern überfordert sind mit einem Kind, wenn das für beide so neu ist, dann ist diese Unsicherheit der Eltern natürlich auch bei dem Baby zu spüren.
Ja. Sehr gut. Hey, vielen Dank, hast du dir die Zeit genommen und dass wir so ein bisschen über das alles reden konnten. Ich fand, das waren sehr wichtige Aspekte. Bisschen anders, als ich das erwartet habe, aber das ist gut, weil die haben mir alle sehr gut gefallen. Von vor allen Dingen diesen ganzen Hintergrund, Kind lernen, kennenlernen, was die Kinder mitbringen und was mir besonders schön gefallen hat, dafür danke ich dir nochmal, diese Haltung, die du eigentlich mal reingebracht hast, als Therapeut gegenüber dem Patienten im Allgemeinen. Jetzt haben wir es natürlich auf Kinder und Babys oder so, so ein bisschen reduziert, aber diese allgemeine Haltung dem Patienten gegenüber, das ich ja auch sehr schätze, haben wir gerade heute wieder besprochen, wo eine Patientin bei mir war und gesagt hat, ja, also ich muss da mal ehrlich sein, aber dies und das und so und jenes. Und ich sagte, ja, aber die Homöopathie bewertet das gar nicht. Ich kenne sie, lerne sie kennen als Individuum. Es gibt da keine Bewertung in gut und schlecht und richtig und falsch und all das, sondern es ist in Ordnung, wenn sie sich so entscheiden, im Moment ihr Leben ein bisschen wilder zu führen, ist das ihre Entscheidung. Das geht mich auch gar nichts an. Ich begleite sie auf dem Weg, ne? Und wir haben schon so viel geschafft, dass es jetzt auch gar keinen Grund gibt, warum ich da irgendeine Rolle einnehmen müsste, wo ich jetzt was erkläre, ne? Sondern ich darf als Gesundheitsberater, als Homöopath wirklich auch die Individualität und das, was, wie du es gesagt hast, schön in der Geschichte, woher will ich wissen, wo es wie noch hin will?
Genau,
Na,
ist es ein
ob
Glück
das
oder
gut
ein
oder
Unglück?
genau. Also es fand ich auch schön. Ich kannte die Geschichte schon, aber ich fand das sehr gut, dass wir sie mal wieder wiederholt haben. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich im Podcast schon mal irgendwo vorkam oder ob ich sie nicht mal auf dem Seminar gehört habe. Insofern auch da vielen Dank, die nochmal erzählt zu haben. Und deswegen hoffe ich, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir, dir mal wieder zuzuhören. Dankeschön, Elisabeth. Dass du da heute Zeit gefunden hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und wer weiß,
Okay.
vielleicht bis bald.
Okay, Marvin. Gute Zeit, ne?
Tschüss.
Tschüss.